Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit der Frau, die die gesetzliche Rente in Deutschland stabilisieren soll. Anja Mekus managt bereits den Fonds zur Entsorgung des deutschen Atommülls Kenfu. Jetzt wurde ihr von der Bundesregierung zusätzlich das Management des Generationenkapitals auferlegt. Dass die gesetzliche Rente auf tönernen Füßen steht, ist weitreichend bekannt. Wie Anja diese jetzt aufbessern will, darüber sprechen wir gleich. In der Investmentszene ist sie jedenfalls keine Unbekannte. Anja ist eine der wenigen Frauen, die es in Deutschlands Fondsbranche ganz nach oben geschafft haben. Erst bei der Allianz-Tochter PIMCO und dann bei Union Investment. Anja, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen dürfen für Focus Money Talks zur Rente. Das ist ein ganz neues Thema. Wir kennen uns eigentlich, ich verrate das mal, wir kennen uns seit mehr als 20 Jahren und zwar aus dem Investmentbereich. Also ich natürlich auf Journalistenseite, du bei vielen Stationen im Asset Management. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen darüber, wie die Rente oder ein Zusatzteil der Rente gemanagt werden soll. Aber erstmal an der Stelle herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Ja, vielen Dank, liebe Heike. Mich freut es auch sehr, dass wir uns nach so vielen Jahren jetzt hier an der Stelle wiedersehen. Aber wir hatten uns vor kurzem ja auch schon mal getroffen. Also ich freue mich schon auf unser Gespräch.
Anja, das Generationenkapital, das haben wir beide mitgekriegt. Du wahrscheinlich noch mehr als ich, aber ich als Journalistin natürlich auch. Es schlug ganz hohe Wellen. Es ist natürlich ein ganz besonderes und ein wichtiges Thema. Ich habe es jetzt nur mal ganz kurz zusammengefasst. Abzocke die einen und völlig ungenügend die anderen. Also es gab schon welche, die gesagt hatten, jetzt wird die Rente verzockt. Bevor wir nachher natürlich nochmal darauf eingehen, was genau dahinter steckt, als Investmentprofi und als Leiterin eben einer staatlichen Stiftung, wie gehst du mit solchen Sprüchen, also ich sage das mal, politisches Getöse, wie gehst du damit um?
Na, ich muss ehrlich sagen, das kommt ja auch nicht unerwartet jetzt für uns. Ich denke, da Reformen und Neuerungen, so eben wie die Einführung des Generationenkapitals, wird halt in der Politik und in den Medien und in der breiten Öffentlichkeit eben eingehend diskutiert. Was sind die Vor- und Nachteile und was bringt es am Ende? Das gehört einfach zu unserem Alltag, sich dem zu stellen. Aber natürlich, du hast den Begriff jetzt wie Zocken erwähnt. Das sind oft Kritiker, die haben in der Regel nicht so eine Kapitalmarktnähe. Und da fehlen eben auch die Kenntnisse oder die Erfahrung. Oder man lehnt eben auch deshalb Aktien grundsätzlich ab, weil man sich nicht auskennt, weil sich das sehr komplex anhört. Und wenn ich jetzt an das Generationenkapital denke, dann geht es einfach wirklich grundsätzlich darum, systematisch und renditeorientiert Geld an den Finanzmärkten langfristig anzulegen. Also das hat jetzt mit Zocken und was sich da jeder auch drunter vorstellt, überhaupt nichts zu tun, sondern da geht es um Kapitalaufbau und zwar sind das langfristige Ansparprozesse.
Hattest du dich im Vorfeld schon mal eingemischt? Also hattest du mit der Politik Kontakt aufgenommen oder haben die dich mal gefragt, wie sollen wir das ausgestalten, wie können wir das machen?
Ja, also wir bringen uns jetzt nicht in die Diskussionen oder auch in die Gesetzgebung mit ein. Aber es war ja schon vorher, dass wir den Kenfu managen und das recht erfolgreich gemacht haben. Und da gibt es natürlich dann auch Fragen, einfach rein fachliche oder organisatorische Fragen, wie wir das heute beim Kenfu machen. Und dazu haben wir Stellung genommen. Aber jetzt konkret Generationenkapital oder Rentenfragen natürlich nicht.
Anja, lass mich mal an dein Gefühl appellieren oder fragen. Ich weiß, als Investmentprofi verwaltet man eben auch das Geld der anderen und hat damit eine große Verantwortung. Und die Verantwortung hat natürlich jeder auch dem eigenen Haus gegenüber. Oftmals gibt es Strategien, die vorgegeben sind. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass gerade die Rente eben noch mal wichtiger ist. Die Frage ist, diese Verantwortung, inwieweit beeinflusst die dich bei deinem Denken und inwieweit fühlst du die auch gegenüber den Menschen, sprich den Rentnern, aber auch den zukünftigen Rentnern?
Also ich möchte dazu sagen, wenn man Geld treuhänderisch investiert und verwaltet, das ist immer mit einer sehr großen Verantwortung verbunden. Das ist jetzt nicht nur das eine mehr oder weniger, sondern das ist eine große Verantwortung. Und die Ansprüche dann an Qualität bei der Kapitalanlage, die diese Investmententscheidung mit der entsprechenden Stringenz umzusetzen und eben auch, das muss auch tiefgehend kontrolliert werden und muss in sich stimmig sein, das hat sich nicht geändert. Also das ist nach wie vor ganz wichtig, hier keine Fehler zu machen, ja, und wirklich im Sinne des Anlegers und hier auch im Sinne der Rentner oder des Staates hier sehr sorgfältig mit dem Geld umzugehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind jetzt, das auch schon beim Kämpfe, wir investieren eben immer noch wie ein professioneller Finanzinvestor, aber haben auf der anderen Seite eine öffentlich-rechtliche Organisation, also eine unmittelbar nachgeordnete Bundesbehörde.
Lass mich das mal sagen, du hast ja letztlich drei Ministerien, die da alle mitentscheiden wollen. Das ist Wirtschaft, Umwelt, Finanzen, eben auch in Bezug auf Kenfu. Da fragt man sich, wie unabhängig bist du in den Entscheidungen? Ich weiß, du sagtest schon, letztlich ist es noch nicht ausgestaltet, was das Generationenkapital anbetrifft. Aber wie unabhängig bist du bislang beim Kenfu?
Ja, vielleicht kann ich mal kurz unsere Organisation dahingehend beschreiben, was wir haben. Wir sind also, wie du gesagt hast, ganz richtig, drei Ministerien. Die Federführung für die Rechtsaufsicht hat hier das Wirtschaftsministerium. Und damit zusammenarbeitet das Wirtschaftsministerium im Rahmen der Rechtsaufsicht mit dem Finanzministerium und mit dem Umweltministerium. Also die sind für den KEMFO zuständig. Und diese drei Ministerien entsenden auch in das Kuratorium, das ist so wie der Aufsichtsrat, Verantwortliche. Das aus jedem Ministerium sind das nochmal vier Personen. Dann auf der anderen Seite aus dem Parlament kommen alle im Bundestag vertretenen Parteien, sind auch in unserem Kuratorium. Und von der Seite kommen dann nochmal 11 dazu. Also sind das 23 und dann mit Vertretern allem, was dazugehört. Also das hört sich sehr komplex an. Auf der anderen Seite erlebe ich immer wieder, dass alle das Interesse haben, dass es funktioniert. Und dann ist das vielleicht anders als im Politikalltag. Man hat doch hier ein Ziel und ist sehr daran interessiert, dass wir hier das Geld gut anlegen. Wir haben von unserem Kuratorium, also dem Aufsichtsrat, wir haben einen gewissen Anlagerahmen bekommen. Das heißt, wie viel wollen wir beispielsweise in Aktien oder Anleihen insgesamt anlegen? Also ganz große Bandbreiten, auch was die illiquide Anlage betrifft. So, und die einzelnen Investmententscheidungen oder auch, wo es noch tiefer reingeht, den ganzen Aufbau des Portfolios, solche Dinge, dafür sind wir natürlich im operativen Bereich zuständig. Und da mischt sich auch niemand ein. Also es ist nur die ganz großen, übergeordneten Themen, das macht das Kuratorium, es muss ja auch so sein, irgendwo muss man die Eckpfeiler haben. Aber was sich dort jetzt an strategischen Überlegungen, die wirklich auch nur von Investmentprofis gemacht werden können, abspielt, das bleibt bei uns. Also da haben wir sehr gute Erfahrungen mit. Also hatte ich es eigentlich auch damals nicht ganz so erwartet, aber das läuft wirklich gut und da hält man sich auch dran. Und das ist jetzt auch der Wille beim Generationenkapital, dass eben die Politik sich möglichst nicht einbringt, sondern wir einfach renditeorientiert weltweit investieren.
Das ist ja ein Riesenunterschied zur staatlichen Rente, die wir bislang kennen. Aber darüber sprechen wir gleich. Lass mich vorher noch mal ganz kurz auf einen Punkt kommen, der fast sich schon ein bisschen politisch anhört. Das Generationenkapital, nur um es mal einzuordnen. In der Größe auch, wo ist das denn einzuordnen und ist das in der Lage, dieses Rentensystem, von dem wir ja wissen, dass es auf demografische Schwierigkeiten trifft, dieses Rentensystem zu stabilisieren?
Ja, möchte ich das Generationenkapital noch mal näher erklären. Das Generationenkapital ist ein Baustein von mehreren. Wir sind hier angetreten, um den Jahreszuschuss aus dem Bundeshaushalt, also der Bundeshaushalt schießt jedes Jahr jetzt mittlerweile 128 Milliarden zur gesetzlichen Rentenversicherung zu. Das ist fast ein Viertel des gesamten Bundeshaushalts. Und die Tendenz ist weiter steigend. So, und jetzt kommen wir ins Spiel mit dem Generationenkapital. Wir werden dafür jetzt 12 Milliarden jährlich kapitalgedeckt anlegen, um einen zusätzlichen Beitrag zu erwirtschaften. Das ist der Hintergrund. Also wird auch nicht von heute auf morgen erwirtschaftet, sondern es sind erst mal 12 Jahre unterstellt, eine Ansparphase, der jedes Jahr 12 Milliarden und die auch inflationiert mit einem Aufschlag eben angelegt werden, um dann am Ende auf insgesamt fast 200 Milliarden zu kommen. Und daraus wird dann nach dieser Zeit angefangen, hier das Geld dann wieder in die gesetzliche Rentenversicherung anstelle des Bundeshaushalts einzuzahlen.
Wenn ich das richtig interpretiere, was du gesagt hast, dann sehe ich, das ist in Anbetracht dessen, was wir überhaupt für die Rente benötigen, eben nur ein Teil, ein relativ kleiner Teil und dient zur Stabilisierung auch der künftigen Beiträge.
Ja, ist ein kleiner Teil, aber der wächst schon schön an. Ja, also das muss man auch sagen. Aber es trägt dann in seinen Möglichkeiten zur Stabilisierung der Rente bei, genau.
Zwei Dinge möchte ich gerne ansprechen. Das eine, hattest du schon gesagt, Kenfo, das läuft die ganzen Jahre schon, auch mit großem Erfolg. Darüber sprechen wir gleich. Das andere, was sich andere vielleicht vorgestellt hätten, wäre so der schwedische Staatsfonds gewesen. Seit dem Jahr 2000 gibt es eben diesen Staatsfonds. Wo liegt der Unterschied zwischen dem, was wir hier machen und zwischen diesem schwedischen Staatsfonds?
Wenn man jetzt diesen AP7, den Aktienfonds,
genau, den AP7, ja, der ja immer wieder dazu rangezogen wird, aber das ist ja nicht ganz das Gleiche.
Nee, das ist ja nur ein Teil. Und dieser AP7 wird gespeist aus den Beiträgen der Rentenversicherten. Also beim AP7 zahlen die schwedischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2,5 Prozentpunkte ihrer Rentenbeiträge ein und erwerben damit im Gegenzug individuelle Rentenansprüche. Das ist beim Generationenkapital nicht der Fall. Das hatte ich ja beschrieben. Also da sind keine Einzahlungen vorgesehen seitens der Versicherten.
Die Frage war noch zum Kenfo. Kenfo gibt ja letztlich ein Portfolio vor. Das ist seit einiger Zeit erfolgreich gemanagt. Es gab auch ein Jahr, wo das tatsächlich ins Minus rutschte. Du wirst es uns erklären, warum das so der Fall war. Aber die Frage ist, ist der Kenfo möglicherweise sowas wie eine Blaupause für dieses Generationenkapital?
Also der Kenfo managt ja die Kapitalanlagen fürs Generationenkapital mit. Und vielleicht der Unterschied zwischen beiden Portfolios, wenn ich es mal so sagen darf, ist im Prinzip das Profil, was sie haben. Der Kenfo muss jedes Jahr ja einen dreistelligen Betrag für die Entsorgung, für die Zwischenlagerung und die Endlagersuche überweisen ans Umweltministerium. Ja, das ist ein dreistelliger Millionenbetrag jedes Jahr. Deshalb hat er ein ganz anderes Risikoprofil. Das heißt, er investiert auch in Anleihen, in mehr liquiditätsorientiert. Er hat auch Staatsanleihen im Portfolio und muss hier sehen, dass er eben seine Auszahlungsverpflichtungen bedient. Und der Kenfo hat nur einmal eine Einzahlung bekommen. So, das ist das Kenfo-Portfolio. Das wird völlig getrennt gehalten vom Portfolio des Generationenkapitals. Das Generationenkapital hat ja keine Auszahlungen die ersten 12 Jahre in dem Sinne und kann deshalb auch gut ansparen. Also es ist ein anderes Risikoprofil, sagen wir dazu. Und deshalb kann das Generationenkapital auch deutlich mehr Aktien im Portfolio prozentual haben als der Kenfo. Das ist so der grundsätzliche Unterschied, dass wir hier etwas mehr Schwankungsrisiken eingehen können, während bei der Kenfo, der eben regelmäßig die Auszahlung hat und keine Einzahlungen mehr bekommt, das nicht so machen kann. Allerdings, wenn man dann die beiden Aktienportfolien nimmt, die sind natürlich dann identisch. Ja, da wird es keinen Unterschied geben, aber die Kombination aus den einzelnen Bausteinen, die man hat, in der Asset Allocation, die sieht etwas anders aus.
Es gibt ja viele Skeptiker, gerade in Bezug auf die Rente. Irgendwie, du hattest es vorher schon gesagt, ich hatte es auch angesprochen, dass man sagt, unser Geld wird jetzt am Kapitalmarkt verzockt. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass es Ergebnisse bereits gibt mit dem Stiftungsfonds Kenfo, was für die Endlagerung der Atomkraftwerke bereitgestellt wird. Es gibt da ja schon Ergebnisse und das sieht gar nicht so schlecht aus, wenn man mal von dem Jahr 2022 absieht. Aber das war ganz offensichtlich, und zwar für uns alle, wir wissen das, ein besonderes Jahr.
Ja, das war kein schönes Jahr 2022, ein ganz schwieriges. Aber wenn man so die Vergangenheit anschaut, was der Kempfo verdient hat, eben mit seinem investierten Kapital. Dann kann man sagen, das war, wenn ich 2019, da kamen wir so langsam in die Vollinvestition rein. Dort hat man 10,2% verdient, 2020 8,3 und 2021 auch wieder über 10%. Und dann kam dann der Einbruch in 2022. Das liegt aber an den Aktienmärkten und das ist ganz normal. Nach einem, wenn man mehrere Jahre einen wirklich starken Anstieg hat, dann müssen sich die Märkte einfach wieder bereinigen. Und deshalb kam es auch 2022 zu einem Einbruch auf der Aktienseite, aber auch bei den Anleihen. Dort gab es Kursverluste und fast, also sogar zum Teil höher als auf der Aktienseite. Und wir kamen ja aus dem Nullzins raus und dann stiegen die Anleihen, die Renditen stark an. Das führt dann immer zu Kursverlusten bei Anleihen und deshalb das negative Ergebnis. Aber man muss wirklich sagen, das bereinigt die Märkte und gibt auch wieder Chancen, dass man auch wieder Geld besser, günstiger anlegen kann. Und wir haben es beispielsweise in der Corona-Krise gesehen. Auch da hatten wir in 2020 im ersten Quartal, ich weiß nicht, ich glaube DAX oder MSCI verloren ca. 30% in den ersten Monaten des Jahres. Und dann haben wir weiter investiert und konnten dann halt auch zu niedrigeren Kursen auch weiter in Aktien investieren. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Das hat uns auch sehr geholfen. Also die Auf und Abs sind ganz normal. Und diese starken Anstiege, wie wir die gesehen haben, das muss ich auch mal wieder bereinigen, um dann wieder dabei zu sein. Und das ist wichtig, dann auch wieder die Kraft zu haben, um dann den Aufschwung mitzumachen. Und in 2023 haben wir dann auch über 11% wieder dazu verdienen können. Und das gehört eben dazu, dass man auch diese Phasen mal durchhalten kann und dass das Portfolio auch so ausgewogen ist, um dann auch wieder mit dabei zu sein. Also ganz gute Ergebnisse. Und auf der Aktienseite waren die nochmal deutlich höher. Das muss man auch dazu sagen. Also dies war ja nur für das gemischte Portfolio.
Ist das dann die Möglichkeit, Überzeugungsarbeit zu leisten bei all denjenigen, die tatsächlich in den Aktien immer nur das Risiko, aber eben weniger die Chancen sehen?
Ja, wie gesagt, manche Kritiker machen das ja auch, weil sie die Kenntnis nicht haben. Und wenn man es ihnen sagt, sie möchten es vielleicht auch gar nicht wissen, weil der Aktienmarkt sie irgendwie aufgrund, sag mal, der Ungewissheit abschreckt, ja. Aber man muss ja im Leben immer viele Entscheidungen unter Ungewissheit treffen und da versucht man das zu optimieren, dass man zwischen Risiko und Ertrag eben hier das optimale Verhältnis sucht und genauso machen wir das. Die Skeptiker wird es immer geben. Und ich kann mir auch vorstellen, also jetzt nicht nur mit Zocken, das ist ja eher polemisch gemeint, aber auch, ich kann aber auch Kritik verstehen, wenn gesagt wird, zu wenig oder zu spät. Ja, das stimmt. Aber es geht ja erstmal beim Generationenkapital, bei aller Komplexität, man muss überhaupt erstmal anfangen. Und es geht jetzt darum, auch den Fuß in die Tür zu bekommen. Alles ist ausbaubar und Verbesserungen sind möglich, aber wir wollen ja erstmal anfangen. Der erste Schritt muss gemacht werden und jetzt die Basis erstmal aufgebaut werden. Das muss man denen sagen, wo es zu wenig und zu spät ist. Irgendwann muss man halt beginnen.
Anja, lass mich das mal so sagen. Ich habe mir das angeguckt mit dem schwedischen Fonds. Einmal werden wir noch darauf hinweisen, mit dem schwedischen Staatsfonds, der ja im Jahr 2000 gestartet ist. Das war ja sicherlich nicht der optimalste Zeitpunkt, wie wir beide wissen, weil im Jahr 2000 ist erstmal die Technologieblase geplatzt im März. Das war genau, als Focus Money an den Start ging, nämlich genau in der Woche ging's los. Und wir brauchten ein bisschen Zeit, so wie alle damals, zu begreifen, dass es sich so scheibchenweise nach unten bewegt. Also, wenn jetzt alle auf den schwedischen Staatsfonds gucken und sagen, guck mal, was für eine tolle Rendite das hat, dann muss man schon auch noch mal drauf sehen und sagen, guck mal, was für einen schlechten Start der eigentlich hatte.
Ja, das stimmt. Wenn man Anfang der 2000er, da kam ja bis hin zum 11. September 2001 in den USA, also eine Katastrophe oder eine Belastungsfaktor nach dem anderen, 3 Jahre lang. Und in dieser Phase hat beispielsweise der DAX ja 70% abgeben müssen, die internationalen Indizes irgendwie um die 50%. Und das war dann auch eine Bereinigung nach jahrelangem Anstieg, muss man auch sagen. Davor sind die Märkte eben sehr lange sehr stark angestiegen, kommt dann diese Entwicklung und diese Korrektur. Aber wenn man heute schaut, wo ist das hingegangen, dann sieht das einfach optisch in einer Kurve, ist das nur ein ganz kleiner Ausschnitt, wo der Abwärtstrend ist. Und dann nach oben ging es dann die darauffolgenden Jahre deutlich steil nach oben. Und von daher ist es im Prinzip meistens so, ja, da hätte man investieren müssen. Rückblickend ist man natürlich schlauer. Aber das heißt, man muss eine Kontinuität anlegen bei der Investition. Die Märkte gehen auf und ab, das ist normal. Aber man sollte nicht dann verkaufen, wenn alles gefallen ist und dann teuer wieder einsteigen, sondern versuchen, antizyklisch zu investieren. Und das kann man als professioneller, institutioneller Investor, funktioniert das schon. Und ich finde das einfach wichtig, das Prinzip zu halten. Und das ist dann auch erfolgreich. Man muss durchhalten können. Das heißt, diese Risikoprämien, die muss man sich verdienen, die es am Markt gibt. Und wenn man das macht, dann wird man auch sehr erfolgreich sein.
Du hattest es gerade mit der Corona-Pandemie schon angesprochen. Jetzt hatten wir das Jahr 2022 immer wieder Chancen. Zuvor war mit Anleihen relativ wenig zu verdienen aufgrund der Niedrigzinsphase. Das ist jetzt wieder der Fall. Wo siehst du Chancen? Und Frage, hast du deine Anlagestrategie angepasst? Also ich habe schon vernommen, du sagst, du nimmst Chancen, wo sich günstige Einstiegsgelegenheiten bieten. Aber nochmal, hast du die Strategie angepasst und wo siehst du Chancen?
Ja, vielleicht, wenn ich dahin nochmal komme als jetzt 2022, das schwierige Jahr, vielleicht ist das besser herzuleiten, also noch vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, da hat der Kempfo in größerem Umfang Aktienbestände verkauft und Gewinne mitgenommen. Und im Gegenzug haben wir Kasse aufgebaut. Das war nicht, weil wir jetzt die Glaskugel gehabt hätten, sondern die Inflation hat zugenommen. Die Inflation hat schon Ende 2021 deutlich zugenommen und auch über einen Jahreswechsel dann weiter gestiegen und schon für erste Korrekturen gesorgt. Und deshalb mit Blick, wie die Märkte sich damals dargestellt haben, haben wir eben Risiken aus diesen zinssensitiven Anlagen rausgenommen und Kasse aufgebaut. Wir hatten, als dann der russische Angriffskrieg begann, auf die Ukraine hatten wir 15% Kasse. Das heißt, solche Maßnahmen, also eher top-down, sehr groß und eher hier taktische Entscheidungen treffen wir auch. Und mit diesen taktischen Entscheidungen verdienen wir eben auch Geld, ja.
Du sagtest ja, das Generationenkapital hat eine andere Anlagestrategie oder wird eine andere, auch wenn man es noch nicht so genau weiß, eine andere Anlagestrategie haben als der Kenfo-Stiftungsfonds, weil er erstmal anspart und gar nicht erst auszahlen muss. Wie wird diese Strategie sein? Also kannst du es uns noch mal ganz kurz beschreiben? Wie hoch ist die Aktienquote? Wie wird das andere sein?
Ja, da wir ja jetzt beim Generationenkapital aufgrund keiner Auszahlung müssen wir also recht wenig Liquidität vorhalten und können das Geld eben wirklich investieren. Das heißt, wir können auch bestimmte Schwankungen durchhalten und müssen jetzt keine großen Investments in Staatsanleihen anlegen. Und deshalb wird der Fonds aufgrund dieses anderen Risikoprofils überwiegend in Aktien investiert sein. Der Kempfo ist derzeit oder hat eine Zielallokation in Aktien von 35% und 30% dann in die sogenannten illiquiden alternativen Anlagen. Bei dem Generationenkapital, wenn man diese Rendite auch erzielen will, die wir eben brauchen, wir kommen ja vielleicht noch dazu, dass es auch schuldenfinanziert ist, muss man schon einen höheren Aktienanteil nehmen und das kann sicherlich 70-80% Aktien sein oder auch noch darüber hinaus in andere Sachwerte, um eben diese Rendite zu bekommen und man kann diese Schwankung eben aushalten, das ist wichtig, man muss nicht auszahlen.
Genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Das Geld, das du investierst, ist schuldenfinanziert. Das bedeutet, der Staat zahlt da schon mal dafür. Das heißt, allein das muss erwirtschaftet werden und wir haben natürlich noch die Inflation dazu. Was glaubst du, was ist die Zielrendite? Was müsste oder sollte erwirtschaftet werden, damit das tatsächlich rentabel ist am Ende?
Ja, wir müssen ja im Prinzip die Schuldzinsen ja auch bezahlen. Und von daher muss man einen Ertrag erwirtschaften, der diese Schuldzinsen übersteigt. Ich denke, der deutsche Staat hat eine hervorragende Ausgangsposition bei seiner wirklich herausragenden Bonität, die er hat. Von daher sind die Schuldzinsen relativ niedrig. ich jetzt auf 30-jährige Bundesanleihen schaue, die sind etwas über 2,5% pro Jahr, also sehr, sehr niedrig. Wenn ich dann vergleiche, was kann ich an den Aktienmärkten gewinnen, dann sieht man, wenn man so in die Historie geht, beim MSCI World beispielsweise, so die langfristige durchschnittliche Rendite, wenn ich noch die Dividenden mit dazu zähle, ist das bei rund 8% pro Jahr. Hiervon sind dann eben die Finanzierungskosten des Bundes abzuziehen. Wir haben sie noch sogar noch etwas konservativer vorgegangen. Wir haben gesagt, wir gehen mal von einer langfristigen Anlagerendite von 6% pro Jahr aus. Gut, und dem gegenüber stehen 3% Schuldzinsen. Das ist jetzt nur der Durchschnitt, um sich das mal vorzustellen. Also wir haben dann 6% verdient, 3% müssen als Schulden bezahlt werden. Dann haben wir uns aber auch noch mal angeschaut, in 10-Jahres-Scheiben immer, was hat der Aktienmarkt gebracht pro Jahr und was hat im Vergleich, musste man an Zinsen aufwenden. Und bei diesen Jahresscheiben haben wir so einen Durchschnitt zwischen Zinsen und Ertrag im Durchschnitt langfristig von 4,2% gesehen. Also so in der Range kann man das sagen. Man kann jetzt keine ganz feste Rendite da vorgeben oder annehmen, aber so hat sich's in der Vergangenheit entwickelt und wir gehen, wenn wir mit unseren konservativen Annahmen eben auch hier davon aus, dass man im Durchschnitt zwischen 3 und 4%, das sind schon die Schuldzinsen von abgezogen, dass wir das erzielen können.
Es gab nur eine Periode im Bereich diesen langfristigen Investierens, die du dir alle ganz genau angeguckt hast, in den 70er Jahren. Da hat sich halt einfach überhaupt nichts bewegt. Wie hoch ist das Risiko, dass wir so eine Seitwärtsphase bekommen und dass dann tatsächlich auch diese konservativ berechneten 6% nicht erzielt werden können?
Ja, wir haben auch Phasen, die haben wir in unserer Simulation auch mit reingenommen, dass man überlegt hat, was ist, wenn es jetzt zu einer Stagflation kommt über mehrere Jahre. Aber auch das wird in der Zeit wieder rauswachsen und dann kommt auch wieder ein Anstieg. Also natürlich sind heute die weltweiten Aktienmärkte anders, als vor 50 Jahren angeschaut hat. Die Dynamik ist eine andere und die Investoren sind andere. Aber insgesamt auch in diesen Phasen, auch so eine Phase haben wir mit eingeplant, sodass dann trotzdem noch am Schluss eben diese 3 oder 4,2% im Durchschnitt rauskamen.
Auf das Gesamte mal geguckt, der Aktienanteil soll hoch sein. Es dürfen auch Anleihen natürlich gekauft werden, aber ihr dürft alles Mögliche. Ihr dürft in Immobilien und in Infrastruktur investieren. Werdet ihr das auch für das Generationenkapital machen?
Ja, das wäre ein Punkt, wo man sagt, aktienähnliche Anlagen wie beispielsweise Private Equity oder Infrastrukturen sind auch Beimischungen, die man sich für so eine Anlage eben vorstellen kann, die auch diese Renditen liefern können. Das ist wichtig einfach. Ich glaube, dass das einfach nochmal zur Mischung des Portfolios passt. Und wie gesagt, die Bausteine sind die gleichen, aber die Asset Allocation insgesamt sieht anders einfach aus. Vielmehr fürs Generationenkapital, da ist ganz klar, steht der Aktienfokus vorne.
Lass mich das komplettieren, nicht damit ich es nachher vergesse. Also, manche könnten auch denken, Bitcoin wäre auch ein Teil dessen, Gold oder auch Rohstoffe. Ist das im Kenfo-Stiftungsfonds oder könnte es ins Generationenkapital?
Gold nicht und Rohstoffe nicht. Das passt einfach nicht, passt auch nicht damals zu unserem Nachhaltigkeitsansatz. Und tatsächlich möchten wir ja Assets haben, die Auszahlungen haben, ja, Zinsen, Dividenden oder Unternehmensgewinne oder irgendwelche Ausschüttungen brauchen wir. Wir können beim Kempfo nicht wie bei Gold oder so, das hat vielleicht mal einen Kursanstieg oder es gibt auch Zeiten, wo eben auch Gold gefallen ist und dann hat man eben gar nichts, also man hat keinen Wertzuwachs in dem Sinne. Das betrifft genauso auch Bitcoin, also eine Währung ist für uns keine Assetklasse. Eine Währung, die ist immer an irgendwas gebunden. Wenn ich eine Aktie in US-Dollar habe, dann habe ich eine Währung dabei und die brauchen wir auch nicht abzusichern, weil wir nämlich dann sagen, langfristig gleicht sich das wieder aus. Also hier kann man die Kosten für die Absicherung sparen. Von daher sind für uns Assets wichtig, die einen Auszahlungscharakter, die auch einen Cashflow haben. Die sind besser, weil wir müssen ja in beiden Produkten auszahlen. Und von daher würden wir jetzt nicht dann in solche Assets gehen, die keine Auszahlungen haben.
Absicherung war ein ganz gutes Stichwort, hätte ich sowieso noch mal gefragt. Bei vielen Rentenansätzen war bisher eben viel für Absicherung. Das hat auch sehr viel gekostet. Generell ist Absicherung tatsächlich, was teils mit hohen Kosten verbunden ist. Du sagtest jetzt schon, Absicherungen gibt es bei euch gar nicht. Also diese Kosten fallen nicht an.
Ja, ich habe jetzt, dass man internationale Aktien, ist auch nicht üblich, dass man da die Währung absichert. Die schwanken und von daher nimmt man auch diese Währungsschwankungen mit. Wo es Absicherungen gibt, das betrifft aber dann nicht das Generationenkapital, sondern eher den Kempfo, das auf der Anleihenseite, da man da ja wesentlich geringere Verdienstmöglichkeiten hat, hätte man dann, wenn man noch in Währung investiert, eine wesentlich größere Schwankung. Also da könnte man wesentlich mehr verlieren, als was man mit den Zinsen verdient. Deshalb ist üblich, bei Anleihen dann eine Währungsabsicherung zu machen, um dann eben wirklich nur die Zinsseite zu verdienen. Und auf der anderen Seite, bei Aktien macht man es nicht und ebenso auch nicht beim Generationenkapital.
Ich habe gelesen, es ist nicht so, dass ihr das Komplette alleine managt, sondern ihr vergebt Mandate für das Management nach außen. Wann wird aktiv gemanagt und wann sagt ihr, da reicht uns passives Management?
Also als wir den Kempfo gegründet haben, wir sind ja jetzt nicht so viele Personen, dass wir jede Assetklasse und jede Aktie researchseitig abdecken könnten. Und von daher haben wir das so gemacht. Wir haben uns für viele Assetklassen und Sub-Assetklassen eben da spezialisierte Asset-Management-Gesellschaften, also weltweit eben angeschaut, die das sehr gut machen, die da eine sehr gute Historie haben, die ein stabiles Team haben und eine gute Qualität managen. Also für Spezialitäten wie beispielsweise Schwellenländeraktien oder mit und Small Caps auf der Seite. Also dass man sich überall diese aussucht und sagt, dass die haben einen Mehrwert gebracht. Und da sind wir sehr zufrieden mit. Die liefern auch ihre Outperformance, wenn ich so sagen darf, gegenüber dem Index. Also verdienen ihre Kosten und verdienen noch was dazu.
Genau, das war die Kritik eben von anderen, die wiederum gesagt haben, wenn das sowas wie ein Dachfonds ist, Gebühren auf der einen Seite und Gebühren auf der anderen Seite oder doppelt anfallen, dann könnte das im Zweifel zu teuer sein.
Wir rechnen alles nur netto. Also wir haben bei allen Zahlen, die wir bekannt geben, da sind alle Kosten schon abgezogen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich das anschaut. Ist auch kein Dachfonds in dem Sinne, sondern wir haben Mandate, wir haben eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, wir haben einen Masterfonds sozusagen und darunter werden diese einzelnen Mandate gemanagt, ja, je nach Anlageschwerpunkt. Und wenn der Manager gut arbeitet, dann kriegt er immer ein bisschen mehr noch, das er verwalten kann. Und wenn aber einer eben das nicht leistet, was wir erwarten, dann ist das auch leicht auszutauschen, ohne dass man das Portfolio auflösen muss, sondern nur einen anderen Manager draufsetzt. Das ist hier der Hintergrund. Und die Manager sind einfach die großen und bekannten Asset Manager weltweit, die eben solche Portfolien managen. Da machen wir etwas über 50% auf der Aktienseite, lassen wir hier aktiv managen. Und etwas um die 40% ist passiv gemanagt.
Du sagtest schon, Emerging Markets ist eher aktiv gemanagt, aber was ist eher passiv gemanagt?
Ja, das sind die großen, wenn ich jetzt beim Kempfo globale Renten beispielsweise nehme oder auch globale Aktien, ohne jetzt irgendeinen bestimmten Fokus zu verfolgen, das machen wir passiv. Da haben wir auch gute Erfahrungen mit. Wir lassen dann auch noch unseren Nachhaltigkeitsansatz implementieren und dann läuft das eben passiv und dann greift man nicht mehr ein. Und bei den anderen, wo man sagt, da braucht man besondere Manager, die wirklich da ein tiefgehendes Know-how haben, das vergeben wir dann, um dann auch nochmal eine Outperformance zu bekommen.
Über Nachhaltigkeit sprechen wir gleich. Lass mich nochmal fragen, die gesamte Asset Allocation muss ja aber irgendjemand entscheiden. Wo seht ihr Chancen? Es ist ja eine große Diskussion gerade, wenn man sich als Benchmark den MSCI World ansieht, dass sich tatsächlich das US-Gewicht sehr stark verschoben hat von ehemals vielleicht 50% inzwischen auf 71%. Habt ihr auch so eine Benchmark oder siehst du das kritisch und sagst so, nee, gerade bei 71% habe ich genau das Problem, da muss ich aufmerken?
So, also erstmal unsere Kernkompetenz ist also diese Asset Allocation, die wir vornehmen, ne, auf die einzelnen Asset-Klassen, welche gewichtig wie hoch, da ist die Verteilung, aber auch die Mandatsvergabe und die Aussuche der wirklich guten Asset-Manager. Das ist unsere Kernkompetenz und da steuern wir im Kempfo jetzt für die liquiden Anlagen, sind das über 20 Manager, die wir dort haben, Managementgesellschaften, und die müssen gesteuert werden. Und eben dann entscheiden wir auch, wie die Asset Allocation erfolgt.
Genau, nochmal bezogen auf den MSCI World. Also das ist dann MSCI wäre ja eine World Benchmark. Ist das auch eure Benchmark? Ja.
Wir haben das so gemacht, wir haben USA etwas weniger gewichtet. Wir haben 40% USA, 40% Europa und 20% Rest, insbesondere Asien.
Also wenn man das interpretieren wollte, dann würde man sagen, ihr gewichtet USA unter.
In dem Sinne gegenüber den traditionellen MSCI, ja, muss man sagen. Und wir haben das aber bewusst nochmal die Anlagen eben in Nordamerika auf 40% begrenzt und gleichgewichtet wie die europäischen Anlagen, ja. Was wir aber auch haben, das sieht man dann auch, was machen unsere Manager daraus. Und wir sehen da auch, dass sie diese großen Technologiewerte in USA, dass die untergewichtet sind.
Das wäre die Frage gewesen. Nachdem die in den vergangenen 2 Jahren alles weggeräumt haben am gesamten Markt und inzwischen eben mit sehr viel Hoffnung sehr teuer bewertet sind.
Ja, ich meine, trotz dieser wirklich, wir haben ja auch noch eine sehr positive Marktentwicklung im ersten Quartal gehabt. Wir sind aber eher noch zurückhaltend und haben auch noch eine Kasseposition um die 5% herum. Ich glaube, das machen die meisten Anleger. Es läuft weiter und man ist trotzdem doch eher zurückhaltend. Das Ganze resultiert ja aus diesen Zinserwartungen jetzt wieder gegenüber den Notenbanken, dass jetzt die Zinsen deutlich gesenkt werden. Aber es sind schon eine Reihe von Zinssenkungen ausgepreist worden, das muss man auch sagen. Deshalb fühlen wir uns in dieser Position wohl und schauen jetzt, was da kommt. Aber wir sind da nicht euphorisch und laufen eben dem Markt nochmal hinterher.
Also im Vergleich zu den letzten 2,5 Jahren hat sich jetzt tatsächlich der Markt sehr geändert und auch die Aussichten haben sich verändert. Du hattest es schon gesagt, Zinssenkungsfantasie war sehr viel im Markt, bereits zu Jahresanfang. Das musste dann ein bisschen korrigiert werden. Was glaubst du denn? Ich meine, ganz viele gehen jetzt noch davon aus, nachdem sie die Hoffnung eigentlich für März schon hatten, dann hatten sie für April, aber dass im Juni erste Zinsen gesenkt werden könnten. Bist du auch der Meinung und könnte das die Initialzündung sein, dass sich tatsächlich die Märkte wieder auch auf andere, also ich spreche jetzt über die Aktienmärkte erstmal, möglicherweise auf Nebenwerte besinnen, auf solche, die ein bisschen zurückgeblieben sind, vielleicht auch weg von den großen Standardwerten oder vielleicht auch weg von den Technologiewerten?
Ja, das hatte man ja schon öfter gesagt, auch diese Entwicklung zwischen Value und Growth, wenn ich das so sagen darf, zwischen diesen beiden Anlagestilen und Assetklassen. Dass bis jetzt die Wachstumswerte haben es immer wieder geschafft, bis auf den Durchhänger in 2022 doch sehr, sehr stark zu performen. Deshalb traut man sich auch nicht ganz so weit davon zu entfernen, aber doch eine Untergewichtung, denke ich, ist da vernünftig. Wir sind jetzt keine Prognostiker und versucht das so einzuschätzen, aber wir machen eigentlich keine Wetten auf kurzfristige Einschätzungen. Wann kommt jetzt die nächste Zinssenkung oder kommt sie nicht, sondern das ist eher so das Gesamtbild, etwas auf längere Perspektive. Denn was haben wir davon, wenn man ein Portfolio ausrichtet und nach 3 Monaten kommt dann halt der Schritt, der jetzt heute nicht gemacht wird. Das kann ja sein. Und deshalb denken wir auch, 2024 kann noch zu einem herausfordernden Kapitalmarkt werden. Denn die Enttäuschung, diese optimistische Erwartungshaltung auf mögliche Zinssenkungen, das kann ja enttäuscht werden. Und dann wissen wir ja auch nicht, wie es mit der Wirtschaftslage weitergeht. Ja, man erwartet leichte auch Konjunkturabschwächungen in den USA oder ein Softlanding. Also von daher, das ist eine sehr gemischte Gemengelage. Und ich würde einfach sagen, wir mit einem gut diversifizierten Portfolio kann man diesen Unwägbarkeiten, denke ich, ganz gut entgegentreten.
Aber trotzdem nochmal nachgefragt, werden bei euch auch Schwerpunkte anders gesetzt, wenn sich die Marktlage ändert? Das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätte man ein gut diversifiziertes Portfolio. Aber macht ihr das auch so, dass ihr sagt, diese Lage ist jetzt anders als von vor 2 Jahren? Wir gewichten tatsächlich oder nehmen mehr Zykliker mit rein oder wir gewichten ein bisschen anders als eben damals?
Ja, wir überlegen jetzt eher in die Richtung zu gehen, etwas beim Kempfo jetzt ein bisschen mehr noch auf die Zinsseite zu gehen, wo man eben auch höhere Renditen hat mit weniger Risiko. Das ist eine Möglichkeit und nicht jetzt noch das Letzte beim Aktienmarkt verdienen zu müssen. Das ist, glaube ich, das zieht sich derzeit bei uns durch, dass man etwas vorsichtiger wird. Und da hast du natürlich völlig recht, dass man auch überlegt, macht es jetzt mal mehr Sinn, in Value-Werte zu gehen, also auch in Dividendenwerte zum Beispiel. Aber das besprechen wir mit unseren Asset-Managern dann und die haben da eine dezidierte Meinung zu. Aber ich glaube, so wenn ich das reflektieren kann, was wir da an Feedback bekommen, ist das auch die Haltung, dass hier niemand euphorisch ist, sondern eher vorsichtig und abwartend und dann eher sich eben wirklich auf andere Werte auch konzentriert. Und deshalb sind bei uns ja gerade alle diese großen Tech-Werte untergewichtet.
Eine Frage habe ich noch zur Unabhängigkeit und zwar in Bezug auf deutsche Aktien. Man könnte sich ja vorstellen, dass gerade eben ein Fonds, der zur Stabilisierung der Rente wie das Generationenkapital dient, aber natürlich auch der Kenfor-Stiftungsfonds, sich ein bisschen auch verpflichtet fühlt gegenüber dem deutschen Unternehmen oder dem deutschen Aktienmarkt. Ist das so? Oder sagst du, nee, völlig egal, wenn wie auch immer Siemens, BMW, die Deutsche Post oder was auch immer nicht läuft, dann läuft es nicht?
Ja, normal als Staatsfonds hat man das ja auch oft, dass gesagt wird, ja, wenn das eigene Land gut läuft, dann müssen wir ja nicht noch unterstützen oder handeln. Und umgekehrt wollen wir dann, wenn man Verluste hat, auch nicht dabei sein. Das heißt, manche, wie beispielsweise auch die Norweger, die meiden ja sogar ihr eigenes Land. Andere unterstützen das. Jetzt muss man sehen, wenn man zu viele Aufträge hat, wird man nicht erfolgreich sein. Also unser Auftrag, und das betrifft sowohl den Kempfo als auch zukünftig das Generationenkapital, ist, Rendite zu erzielen, und zwar opportunistisch. Aber aufgrund der breiten Streuung haben wir natürlich auch Deutschland mit dabei. Nach Einzelwerten natürlich schaut man, aber das gehört einfach dazu. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen hier fördern. Also einen Förderauftrag hat der Fonds nicht und das wäre auch falsch. Dafür gibt es andere Fonds oder andere Zuschüsse. Und das sollte nicht noch ein Fonds machen, der jetzt Rendite erzielen muss und unter anspruchsvollen Bedingungen. Das ist mir auch wichtig, nicht, dass man den Fonds für alles Mögliche nutzt, um irgendwelchen Sektoren zu helfen oder Regionen zu helfen. Dafür gibt es sicherlich Fördermittel und das kann nicht die Aufgabe des Kempfos oder des Generationenkapitals sein.
Und trifft das auch nicht für die Staatsbeteiligungen zu, also die möglicherweise noch abgestoßen werden könnten? Deutsche Telekom, Post oder
so? Ja, das hätte ja, wenn das dann so ist, das hätte ja einen anderen Hintergrund. Und zwar, wenn wir das dann übertragen bekommen und wie auch immer das aussehen wird, geht es darum, einfach unser Eigenkapital zu stärken. Also das kriegen wir ja nochmal zusätzlich dazu. Darauf wird man natürlich nicht verzichten, aber das wird dann auch anders betrachtet als eine große Beteiligung, die man hier hat und nicht wie im liquiden Aktienportfolio die Einzelwerte angeschaut werden. Also das hat auch keinen Förderauftrag in dem Sinne, sondern es ist eine Beteiligung des Staates, die unser Eigenkapital stärken würde.
Lass mich zum Schluss noch über Nachhaltigkeit sprechen. Nachhaltigkeit ist bisschen, also so zumindest gefühlt möglicherweise, stimmt das gar nicht, weil die Unternehmen machen das sehr wohl, aber gefühlt für Anleger in den Hintergrund geraten in den letzten vergangenen 2 oder 2,5 Jahren. Rüstungsaktien hatten eine große Renaissance. Es war nicht die einfachste Zeit, sage ich es mal so. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei euch in den Stiftungsfonds, also in den beiden? Und würdest du vielleicht ganz kurz beschreiben, was ihr darunter versteht?
Ja, sehr gerne. Also du hast völlig recht, es kommt auch so vor. Es ist jetzt einfach Nachhaltigkeit in den Hintergrund getreten, weil auch sehr viele Sachen einfach nicht erklärbar sind und dann nicht logisch nachvollziehbar. Und Nachhaltigkeit hat natürlich was mit Präferenzen zu tun. Und da hat vielleicht jeder auch andere Vorstellungen, was für jemanden persönlich Nachhaltigkeit bedeutet. In unserem Fall ist das so, wir haben von Anfang an ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept entwickelt, auch für die einzelnen Assetklassen. Wir haben erstmal angefangen, sicherlich gibt's immer Ausschlüsse, die man macht. Das bietet sich an, beim Kempfo Atomkraft auszuschließen, also Betreiber von Atomkraftwerken. weil wir müssen schließlich den Atommüll finanzieren, um den zu entsorgen. Und wir wissen, wie schwierig das ist und wollen jetzt nicht wieder in unsere Einzahler investieren. Deshalb wurde das natürlich ausgeschlossen. Von daher, wir haben auch Kohleverstromung, solche Dinge ausgeschlossen, weil das den höchsten CO2-Ausstoß hatte. Aber wir wollten jetzt nicht nur Ausschlüsse machen, was eigentlich meistens in der breiten Öffentlichkeit so gesehen wird. Man muss alles ausschließen und dann ist man nachhaltig. Das aber gar nicht.
Viel Kritik gab es ja, dass auch in Öl, also in den großen Ölfirmen investiert wird. Du sagst Kohle nein, Atom nein, aber das wäre ja also doch auch ein fossiler Brennstoff, der bei euch tatsächlich drin ist. Also das gibt das Nachhaltigkeitskonzept her.
Ja, also wir schließen Mineralölkonzerne beispielsweise nicht grundsätzlich aus. Wir schließen zwar Fracking und solche Sachen aus und dann sind einige eben schon draußen, aber und haben natürlich deutlich untergewichtet, also mehr als die Hälfte, wie es im Benchmark ist, haben wir nur oder knapp die Hälfte. Aber das ist auch nicht unser Verständnis. Es geht ja darum, diese Transformation mit zu begleiten. Und wenn man sieht, wie viele sich ja auch für 2050 bereit erklärt haben, hier klimaneutral zu werden, dann wollen wir diese Unternehmen auch auf dem Weg mit begleiten. Und das ist einfach wichtig. Das können auch schwierige Unternehmen sein. Klar, sogar gerade bei diesen Unternehmen ist es wichtig, dass man hier einen Pfad sieht, dass die hier nach und nach reduzieren.
Was ist, wenn ihr diesen Pfad nicht seht? Also wenn ihr in ein Unternehmen investiert, das in Sachen Nachhaltigkeit Rückschritte macht oder zumindest nicht die Fortschritte, die versprochen worden sind?
Ja, also wir kommen von einer ganz anderen Richtung erstmal, bevor ich darauf gehe. Wir wollen ja unser Gesamtportfolio, wollen wir den CO2-Ausstoß, den Carbon Footprint sozusagen reduzieren. Und aus diesem Grunde sind wir vor einigen Jahren der Net Zero Asset Owner Alliance beigetreten. Das ist ein Zusammenschluss ganz großer Asset Owner, ich darf es mal so sagen, also keine Asset Manager, die Vermögen verwalten, sondern ihr eigenes Vermögen haben und das anlegen. Und dieser Zusammenschluss, die haben alle das Ziel, in 2050 klimaneutral zu sein mit ihren Portfolien. Das ist nicht einfach nur so eine Aussage, sondern man hat 5 Jahresziele, die gemessen und veröffentlicht werden. Und das ist schon mal wichtig, also dass es nicht nur Lippenbekenntnisse sind. Und für uns ist wichtig, dass das Gesamtportfolio seinen CO2-Ausstoß reduziert. Und das muss nicht nur die Mineralölwirtschaft sein, sondern es können ganz andere Unternehmen sein. Und man sieht doch schon, dass sehr viele Unternehmen sehr stark sich an der Energieeffizienz orientieren und eben auch hier Kosten sparen wollen. Und wir haben gesehen, jetzt mit unserem Ansatz ist der auch, wir haben hier jetzt ein 5-Jahres-Ziel gehabt mit dem Net Zero Asset Owner Alliance bei den Vereinten Nationen von 20% nach 5 Jahren. Und wir haben es jetzt schon fast das Doppelte geschafft oder sogar über mehr als das Doppelte.
Und wie sieht's aus mit Rüstungsfirmen? Nichtsdestotrotz, also darf sich der Verteidigungsminister freuen und sagen, ihr nehmt auch Rüstungsfirmen mit auf oder macht ihr das nicht?
Ja, nochmal, Rüstung ist jetzt wahnsinnig teuer, warum sollten wir das machen? So rum kann man nicht denken. Also es gibt sicherlich viele Sachen, die sehr notwendig sind, das sehe ich auch so, die müssen aber nicht nachhaltig sein. Da muss man wirklich unterscheiden.
Ich muss trotzdem nochmal nachfragen, also du hast sie nicht mit drin, irgendwie, weil es sehr teuer ist oder weil es per Dekret nicht investierbar ist bei euch?
Nein, wir haben beim PEMFO gleich von Anfang an Waffen ausgeschlossen. Waffen war damals das Ausschlusskriterium Nummer 1. Wir können also 5% technische Grenze haben wir noch am Umsatz, aber grundsätzlich ist es eben dann ausgeschlossen. Und jetzt da reinzugehen, wie gesagt, wenn jetzt die Idee käme, ja, jetzt müsst ihr aber in Waffen, das wäre wirtschaftlich nicht nachzuvollziehen, ja.
Ich verstehe. Eine Frage, die sich möglicherweise zukünftige Rentner oder Investoren oder Experten auch fragen, ist dieses Generationenkapital, das ihr aufbaut, bestünde denn irgendwann die Möglichkeit, dass es zweckentfremdet würde oder ist das per Dekret tatsächlich für die Rente gesichert?
Ja, im Prinzip gibt es da zwei Faktoren, die uns sichern. Aber ich finde das auch eine wichtige Frage, die auch immer wieder gestellt wird, weil doch, wenn man solche Töpfe hat, da vielleicht auch gewisse Begehrlichkeiten entstehen oder Notwendigkeiten, dass man eben Geld braucht. Einmal sind wir hier als Stiftung aufgesetzt, also wir unterstehen keinem einzelnen Ministerium und nicht nur der Regierung, sondern wir sind als Stiftung aufgestellt, und haben einen Stiftungszweck. Und dieser Stiftungszweck, und das ist der zweite Punkt, ist nochmal gesetzlich festgehalten. Also beim Generationenkapital müssen wir hier die Rendite erzielen und die Überweisungen gehen dann an die Rentenversicherung später und an keinem anderen. Also das ist gesetzlich so vorgegeben. Beim KEMFO kann man sagen, wir haben dieses ganz breite Kuratorium, sodass niemals ein einzelner Abgeordneter, das wird auch so nicht passieren, oder ein einzelnes Ministerium sagen kann, da steht auch so ein Topf und ihr müsst jetzt unbedingt mal hier oder da investieren, weil wir so einen großen Bedarf dort haben. Auch das kann eben, weil aufgrund dieser wirklich heterogenen Zusammensetzung auch nicht einfach passieren. Also von daher haben wir da schon, denke ich, wirklich Flöcke sind da eingezogen worden, dass nicht einfach von heute auf morgen da Geld entnommen werden kann und sachfremd verwendet werden kann. Ich finde, das ist sehr wichtig, weil man kann sich ja vorstellen, dass es sicherlich immer wieder Wünsche gibt, gerade wenn solche Volumina zur Verfügung stehen, hier doch was zu entnehmen für andere Zwecke.
Die letzte Frage an dich, eine ganz persönliche Frage. Wie sieht deine Rente aus? Ich weiß, hätte ich dich gefragt zu Zeiten von PIMCO oder von Union Investment, hättest du immer gesagt, ja, das ist so, wie wir da eben auch anlegen. Aber trotzdem mal gefragt, wie sieht deine aus und wie sollte sie für die Menschen aussehen? Aber erst, wie sieht deine aus?
Ja, also ich habe jetzt so ganz anders ist jetzt die Antwort auch nicht. Ich habe auch einmal jetzt meine Ersparnisse, natürlich Rente, ich kriege auch Betriebsrenten bekomme ich noch und eben sicherlich auch die staatliche Rente, aber ich habe mein Geld eben wirklich breit diversifiziert, vieles in Fonds angelegt, in ganz, ganz unterschiedliche Fonds, breit gestreut und immer über die Jahre aufgebaut. Und dann habe ich einfach auch noch Sparpläne laufen, indem ich dann kontinuierlich einzahle, sodass ich einfach die verschiedenen Marktphasen mitnehme. Und natürlich so im Rückblick ist das wunderbar gelaufen. Ja. Von daher ist es einfach dieses Verständnis, breit anzulegen, breit zu streuen und auch durchzuhalten. Und nicht dann plötzlich zu sagen, ich habe jetzt gerade in Verlustphasen dann den Spaß zu verlieren. Also es ist wirklich wichtig, man bleibt dran, man hält durch und diese Kontinuität zahlt sich am Schluss aus.
Und das ist die Empfehlung auch gerade an die jungen Generationen, die sich natürlich fragen, dieses in Anführungszeichen kleine Generationenkapital, sichert das tatsächlich meine Rente?
Ja, absolut. Wir leisten unseren Beitrag dazu und machen das wirklich mit aller Kraft und mit aller Überzeugung und mit allen Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen und bestem Wissen und Gewissen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich könnte mir auch vorstellen, du hast ja vorhin schon immer wieder angesprochen, diese Skepsis in Deutschland gegenüber Aktienanlagen und diesen Schwankungen, die man da hat, dass auch wenn es mal jetzt so einen Staatsfonds gibt, der hier eine gewisse interessante Allokation hat, dass man auch dann zeigen kann, ja, das klappt auch für die breite Öffentlichkeit, dass man so sein Geld anlegen kann und langfristig anlegen kann und vielleicht hier diese Distanz zu den Kapitalmärkten überbrückt und vielleicht den einen oder anderen auch motiviert, das ähnlich zu machen.
Okay, also du meinst nicht nur in Norwegen und in Schweden, sondern eben auch bei uns.
Ja, auch bei uns eben näher an die Kapitalmärkte heranzurücken, wenn du das so meinst. Ja.
Unabhängigkeit erscheint mir nach diesem Interview der Schlüssel zum Erfolg zu sein. Und natürlich Expertenwissen. Kaum vorstellbar, was bei einer Kapitalanlage herauskäme, wenn auch Politiker und Lobbyisten mitzureden hätten. Tja, in diesem Sinne möchte ich die 66. Episode von Focus Money Talks beschließen. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.